Liebe Gemeinde, es gibt Momente, in denen ganz klar ist, was zu tun ist. In denen man weiß, das muss jetzt passieren. Zum Beispiel, wenn man an einem See vorbeigeht und auf dem Steg spielen zwei Jungs, 6, 7 Jahre alt. Und einer stolpert und fällt ins Wasser und kann offensichtlich nicht schwimmen. Dann ist völlig klar, was zu tun ist. Dann muss man da reinspringen und dieses Kind rausholen. Da wird man nicht überlegen, ob das Wasser vielleicht kalt ist oder schmutzig oder oh, ich habe die Hose gerade heute frisch angezogen. Ja? Danach stinkt die nach so einem Fischwasser. Das alles denkt man nicht für eine Sekunde, sondern man weiß, was jetzt zu tun ist, was man jetzt tun muss, nämlich dieses Kind retten. Oder, anderes Beispiel, man läuft durch sein Viertel und sieht, wie ein 7-jähriges Mädchen von irgendwelchen 12-jährigen halbstarken Bengels angepöbelt wird und geschubst und geboxt. Auch hier ist klar, was man tun muss. Hingehen und sagen, Jungs, verzischt euch, lasst die in Ruhe. Nicht vorbeigehen, sondern helfen. Oder, noch ein bisschen ausführlicher, es ist vielleicht so wie bei Django. Django, der Held des Films Django Unchained, ein Sklave, der freikommt und der mit Hilfe eines Kopfgeldjägers sich auf die Suche macht nach seiner Frau, Hildi. Seine Frau wurde verkauft, die beiden wurden getrennt und das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und er weiß nicht, ob sie noch lebt, sie weiß das auch nicht, ob er noch lebt, aber er will sie suchen. Und er findet schließlich raus, dass seine Frau Hildi an den Plantagenbesitzer Calvin Candy verkauft wurde. Ein ziemlich übler Kerl. Und Django gelangt mit Hilfe seines Freundes, Dr. King Schulz, zu dieser Plantage, zu dieser Farm. Und sie geben vor, einen Sklaven kaufen zu wollen und versuchen Hildi auf diesem Weg mit zu kaufen und zu befreien. Hildi ist unglaublich begeistert, völlig fassungslos, dass Django noch lebt. Und auch Django hätte vermutlich nicht gedacht, dass er Hildi nochmal lebend wieder sieht. Vor allem gesund, an einem Stück unversehrt. Ihr Leben dort ist schwierig und hart und sicherlich kein schönes Leben. Nichts, was man vielleicht als Leben bezeichnen würde. Aber sie lebt. Und es geht ihr weitestgehend gut. Calvin Candy merkt, dass die beiden einen Plan haben und dass sie eigentlich Hildi freikaufen wollen und gar nicht irgendeinen anderen Sklaven. Er kommt ihn auf die Schliche und so bedroht er Hildi. Er stellt sich einer Flinte, die geladen ist, vor Hildi. Und Calvin Candy ist jemand, der keine Skrupel hätte, eine Sklavin zu erschießen. Sie ist ein Besitz. Das Leben dieser Person zählt nichts. Und so stellt er sich vor sie und bedroht sie und ist im Begriff, sie zu erschießen. Und was macht Django? Django, der seine Hildi vermisst hat, sich nach ihr gesehnt hat, der sie gesucht hat, der viele Mühen auf sich genommen hat, sie zu finden, der sie letztlich findet, gesund, lebendig, wohlauf. Er tut das einzig Sinnvolle, das, was jetzt getan werden muss. Er stellt sich zwischen die Flinte und seine Hildi. Er stellt sich vor die Flinte, vor diesen Lauf von Calvin Candy. Und wie gesagt, Calvin Candy ist niemand, der Skrupel hätte, jemanden zu erschießen. Vor allem kein Sklaven. Und man würde normalerweise sich nicht vor eine Flinte stellen, die Calvin Candy in der Hand hält. Das würde man nicht tun, wenn man bei Sinn ist. Aber in dieser Situation ist es das einzig Richtige. Das, was getan werden muss, das, was hier genau richtig ist. Dass Django sagt, wenn irgendjemand heute hier zu Schaden kommt, dann bin ich das und nicht Hildi. Er stellt sich vor die Flinte und er beschützt seine Geliebte. Heute ist Palmsonntag. Vor uns liegt die Karwoche. Und es ist genauso eine Woche, die vor Jesus liegt. Eine Woche, in der etwas getan werden muss. In der etwas erledigt werden muss. Der starke Spruch für diese Woche, der Wochenspruch, stammt aus dem Johannesevangelium und lautet, der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle die glauben, in ihm ewiges Leben haben. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die glauben, in ihm ewiges Leben haben. Der Menschensohn. Jesus spricht öfter von diesem Menschensohn. Und die Menschen um ihn herum, seine Zeitgenossen, seine Freunde, Bekannte, Weggefährten, Menschen, die ihm zugehört haben, die wussten natürlich, wer der Menschensohn ist. Sie kannten diese alte Verheißung aus dem Buch Daniel, aus einem der Prophetenbücher, aus ihrer Heiligen Schrift. Sie wussten, dass Daniel, der Prophet, eine Vision hat, dass am Ende der Zeit ein besonderer Mensch kommen wird. Ein Menschensohn. Wörtlich heißt es eigentlich ein Mensch, ein Mensch. Ein Mensch, dem Gott alle Macht überträgt. Ein Mensch, dem Gott alles anvertraut, der die Welt regieren soll, der alle Macht bekommt, der gerecht und aufrichtig diese Welt regieren wird, der Gutes bringen wird, eine Erlösergestalt, der Menschensohn, ein hoher Titel. Und Jesus spricht immer öfter von dieser Person. Er tut es meist in der dritten Person. Und anfangs wird den Leuten gar nicht so klar gewesen sein, wen meint er eigentlich genau? Wovon spricht er? Wir kennen diese Figur, aber wer ist das? Warum spricht er vom Menschensohn? Und es ist ein ziemlich großer Anspruch, als die Menschen merken, dass Jesus sich damit meinen könnte. Sie merken zunehmend, er meint sich selbst, wenn er vom Menschensohn redet. Er spricht von sich selbst, er spricht von sich in der dritten Person und er identifiziert sich mit diesem Menschensohn. Dieser Figur ganz am Ende der Geschichte, diesem Menschen, diesem besten Menschen, den man sich vorstellen kann. Ein Mensch im besten Sinne des Wortes, ein Gerechter, ein Guter, ein Edler. Einer, der von Gott alle Macht bekommt. Einer, der eine ganz enge Verbindung darstellt zwischen den Menschen und Gott. Und die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die erleben, dass die Begegnung mit ihm, die Erlebnisse mit ihm, sein Umgang mit den Menschen, diese Erfahrung bestätigen, dass dieser Anspruch stimmen könnte. Die Menschen erleben, dass Jesus sie kennt. Menschen treffen ihn zum allerersten Mal und nach kurzen Augenblicken schaut Jesus tief in das Herz der Menschen. Und die Leute, die ihm begegnen, merken, dieser Mann kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Er versteht mein Leben so klar, so eindeutig, es liegt vor ihm ausgebreitet. Und es ist eine sehr positive Erfahrung. Auch erschreckend, aber auch sehr wohltuend. Also die Menschen erleben, Jesus kennt uns. Er kennt unser Leben. Und sie erleben auch, er kennt Gott. Auf eine intime und persönliche und direkte Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Er beschreibt Gott mit Worten und Bildern, die uns unvorstellbar sind. Und die so wahr klingen, die so viel Sehnsucht wecken in uns. Er kennt Menschen und er kennt Gott. Er kennt beide so genau, so detailliert. Er verbindet zwei Welten miteinander, die eigentlich getrennt sind. Zwei Welten, die von Misstrauen, von Skepsis geprägt sind. Verbindet dieser Mann. In ihm verbinden sich diese zwei Welten. Gott und Menschheit. Und es gibt diesen anderen Titel von Jesus. Der Sohn Gottes. Und dieser Titel sagt sehr viel darüber aus, wer Jesus ist. Wenn ich eine Statue bauen würde von mir, sagen wir mal aus Marmor, sagen wir mal, ich wäre begabt wie Michelangelo, bin ich nicht, aber sagen wir mal, ich wäre das und könnte eine exakte Kopie von mir herstellen aus Marmor, dann würde diese Figur in allem rein äußerlich mir ähneln. Meine Größe, meine Statur, mein Gesicht, alles möglich. Meine Tochter hingegen, die sieht ziemlich anders aus als ich. Okay, wir haben die gleiche Augenfarbe, wir haben noch die gleiche Frisur. Ich hoffe, das ändert sich bei ihr noch. Aber ansonsten sehen wir uns nicht so ähnlich. Sie ist kleiner und sie hat so dicke Backen und sie sieht irgendwie anders aus. Und trotzdem ist sie mir viel ähnlicher als diese Figur, die ich gebaut habe von mir. Weil diese Figur habe ich hergestellt mit meinen Händen. Und sie sieht mir zwar ähnlich, aber sie ist eine ganz andere Qualität. Sie hat nicht mein Wesen, sie ist halt kein Mensch. Meine Tochter ist ein Mensch. Wenn also Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes, dann sagt er, ich bin Gott. Ich bin göttlich, weil Gott und ich haben das gleiche Wesen. Wir sind verwandt. Ich komme von Gott. Jesus verbindet diese zwei Welten. Jesus, und das dämmert den Menschen, die mit ihm unterwegs waren, nach und nach. Jesus ist mehr als nur ein Mensch, der Gott gut kennt. Jesus ist Gott. In ihm kommt Gott selbst und er kennt die Menschen. Er durchschaut sie, er liebt sie. Er blickt ihnen tief ins Herz und er kennt Gott. Und er gibt Gott ein Gesicht. Er stellt Gott vor. Und an ihm kann man ablesen, wie ist Gott. Alles Rätseln und Überlegen, wie könnte und was wäre, ist vorbei. Weil Jesus uns zeigt, so ist Gott. So stellt Gott sich vor. Und die Menschen merken, wenn Jesus vom Menschensohn spricht, dann spricht er von sich. Es dämmert ihn, er meint sich selbst. Und der Palmsonntag scheint das ja zu bestätigen. Jesus zieht nach Jerusalem ein, die Hauptstadt, zum großen Passafest. Und er wird jubelnd empfangen. Die Leute jubeln ihm zu, sie loben ihn, sie stimmen Lieder an, sie wedeln mit Palmen, das hat man für Könige gemacht. Sie ziehen ihre Kleider aus, sie legen es auf den Boden. Sie sagen, hey, unser Mantel ist gerade gut genug, dass du mit deinem Esel darüber marschierst. Also sie ehren Jesus, sie erhöhen ihn, sie jubeln ihm zu. Der Menschensohn muss erhöht werden. Das muss geschehen. Und Jesus kündigt es an, lange vorher. Also, es sieht doch ganz gut aus. Es passiert doch. Der Menschensohn wird erhöht. Aber ihr wisst sicherlich, dass es anders kam. Dass am Sonntag Jesus begeistert empfangen wird und in derselben Woche, die die Evangelien so detailliert schildern, in derselben Woche am Freitag wird Jesus verraten. Er wird verhaftet. Er wird verachtet und verspottet. Und er wird verurteilt. Und er wird an diesem Freitag, dem Karfreitag, hingerichtet an einem Kreuz. Eine grausame, schreckliche, brutale Art zu sterben. Es kam anders. Was ist da schiefgelaufen? Ist es wirklich schiefgelaufen? Kam es wirklich anders? Der Menschensohn muss erhöht werden? Oder versteht Jesus unter Erhöhung was ganz anderes? Versteht er darunter vielleicht nicht Jubel und Ehrung und ein festlicher Empfang? Eine Krönung? Sondern versteht er darunter vielleicht die schlichte Erhöhung einer Person 2 Meter vom Erdboden an einem Kreuz? Die schlichte physische Erhöhung, wenn ein Mensch an ein Kreuz genagelt wird. Das musste Jesus tun. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass es von Anfang an genauso geplant war. Jesus spricht so häufig davon und sagt es seinen Freunden. Er sagt, das wird passieren. Ich werde ausgeliefert werden, verurteilt, verraten, verachtet, verspottet und gekreuzigt. Und der Autor Johannes, der Autor des Johannesevangeliums, er benutzt diesen Begriff der Erhöhung. Er benutzt ihn so ganz bewusst doppeldeutig. Er ist der Einzige, der das tut, der 4 Evangelisten. Und er benutzt diesen Begriff, der beides beschreibt. Die Erhöhung als eine Ehrung, als das Anerkennen, wer Jesus ist. Und eine Erhöhung als eine Kreuzigung. Er benutzt diesen Begriff, so ambivalent er ist, und beschreibt die brutale Wirklichkeit einer Kreuzigung. Die brutale Wirklichkeit, wenn ein Mensch auf diese Art und Weise erhöht wird. So ganz physisch, so ganz konkret. Und er beschreibt aber auch die darin liegende Wirklichkeit, die so wunderschön ist. In all dem Verstörenden und Grausamen liegt etwas Wunderschönes. Denn der Menschensohn tut etwas, das nur er tun kann. Jesus möchte diese Einheit zwischen Gott und Mensch, die in seinem Leben so deutlich wird, die dort so sichtbar wird, so konkret. Er möchte diese Einheit nicht für sich behalten, sondern diese Einheit soll ein Vorgeschmack darauf sein, was möglich ist in der Beziehung zwischen Gott und Menschheit. Die Karwoche ist eine Woche voller Sehnsucht, eine Woche voller Liebe, wie bei Django und Hildi. Django, der sich aufmacht und seine Geliebte sucht, nicht weiß, wie es ihr geht, was sie tut, ob sie ihn vermisst, ob sie noch an ihn denkt. Und Hildi, die vermutlich denkt, dass Django längst tot ist, die vielleicht schon aufgehört hat, an ihn zu denken. Aber er sucht sie und er findet sie. Und so sucht Gott diese Welt auf. Er sehnt sich nach uns. Wir haben ihn vergessen. Wir denken, dass er tot ist, erwarten nichts, aber er sucht uns, weil er sich nach uns sehnt. Und so kommt er selbst zu uns in diese Welt. Und er tut, was getan werden muss. Letzte Woche hat Claudi vom Lösegeld gesprochen. Wenn jemand entführt wird und ein Lösegeld gefordert wird, dann überlegt man nicht, bis zu welcher Summe man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie wert, für die Person zu investieren. Nein, man würde jede Summe zahlen, um einen geliebten Menschen wohlbehalten wiederzubekommen. Und genauso zahlt Jesus, was nötig ist. Jeder Preis, egal wie hoch, ist in seinen Augen wert, gezahlt zu werden. Und das beschreibt dieser Begriff der Erhöhung. Diese tiefe Schönheit des Kreuzes. Diese Ambivalenz, dass in diesem verstörenden, brutalen Geschehen etwas Wunderschönes geschieht. Und das Kreuz bildet die Brutalität dieser Welt ab. So schonungslos, so radikal. Die Menschheit, die diesen Mann, in dem Gott und Menschen zusammenkommen, so brutal hinrichtet. Diese Welt, die ihn ausstößt, so mit ihm umgeht. Das zeigt das Kreuz. Und das Kreuz zeigt aber auch die Tiefe der Liebe Gottes. Wie weit Gott bereit ist zu gehen, um uns zu suchen, um uns nach Hause zu holen, um uns zu retten. Und Jesus sagt, das muss passieren. Das musste passieren. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die glauben, in ihm das ewige Leben haben. Warum musste das passieren? Dazu möchte ich ein Beispiel erzählen. Als Doktors geheiratet haben, 2015, haben wir sie besucht, waren auf der Hochzeit und sind dazu nach Niedersachsen gefahren. Wir haben uns dafür ein Auto ausgeliehen, nämlich das Auto von Jansons. Als wir zurückgefahren sind, ist relativ kurz vor Greifswald der Motor mitten auf der Autobahn ausgegangen, hat komische Geräusche gemacht, dann ausgegangen und dann sind wir gerade noch so mit diesem Auto ausgerollt bis auf den nächsten Rastplatz. Das war echt knapp. Gutes Timing. Also wirklich kurz vor der Ausfahrt ist der Motor, hat da gestottert und geschrubbelt und dann war er aus. Und dann ist das Auto noch gerollt bis zum Parkplatz und dann war der Motor kaputt. Das tut mir bis heute echt leid, dass das passiert ist, denn ab dem Moment war der Motor kaputt. Das heißt, es gab einen Schaden, der entstanden ist. Wir haben dieses Auto benutzt, haben es uns ausgeliehen und es ist kaputt gegangen. Das Problem ist jetzt, dass dieser Schaden behoben werden musste. Also der Motor war hin, es gab dann einen neuen Motor, der war zwar auch schon gebraucht, aber der funktionierte halt noch und der wurde eingebaut. Und dieser Schaden musste jetzt bezahlt werden. Und die Versicherung hat gesagt, nö, sind wir nicht zuständig, weil irgendwie ein bisschen wenig Öl drin war und so, naja, wie so ist. Und am Ende mussten ganz sonst den Schaden bezahlen. Das ist mir bis heute, wie gesagt, unangenehm. Was ich damit beschreiben will, ist, dass wenn ein Schaden geschieht, jetzt mal ganz materiell, jetzt mal ganz nüchtern, dann muss irgendjemand den bezahlen. Entweder wir, die wir das Auto geliehen haben, das wollten die sonst nicht, fand ich extrem cool von ihnen, Oder die Versicherung, das wollten die nicht, fand ich ein bisschen schade. Oder eben ganz sonst, die das am Ende gemacht haben. Vielen Dank nochmal. Das gilt jetzt für ein Auto, für was Materielles. Denken wir mal daran, dass ich jemanden lange und gut kenne, jemandem vertraue. Und eines Tages unterstellt mir diese Person Dinge, die schlicht nicht wahr sind. Dinge, die schlimm sind, Dinge, die mich wirklich im schlechten Licht dastehen lassen, die an meiner Person zweifeln lassen, die dazu führen, dass sich andere von mir abwenden und die einfach nicht wahr sind. Unterstellungen, die nicht stimmen. Auch das macht einen Schaden. Auch da geht etwas kaputt. In mir, in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung. Und diesen Schaden kann man nicht mit ein bisschen, ja, meine Güte, passiert schon mal, aus der Welt schaffen. Sondern dieser Schaden hat einen Preis. Und entweder gehe ich den langen und mühsamen Weg, vergebe dieser Person und bemühe mich darum, dass wir das aufarbeiten. Oder ich zahle es der Person einfach heim und erzähle genauso einen Blödsinn über die Person, vielleicht noch schlimmere Sachen, um der Person jetzt noch richtig zu schaden. Also irgendeinen Preis zahlt jemand, weil etwas kaputt gegangen ist, weil ein Schaden passiert ist, den man nicht einfach so mit ein bisschen Schulterzucken aus der Welt bringen kann. Und was für einen materiellen Schaden gilt oder was für eine kaputte Beziehung zwischen Menschen gilt, das gilt umso heftiger und intensiver und grundsätzlicher für die Beziehung zwischen Gott und dieser Welt. Da ist ein Schaden passiert. Und wir haben Gott allerlei Dinge unterstellt und unterstellen ihm Dinge, die schlicht nicht stimmen. Und wir misstrauen ihm. Wir sind skeptisch. Ja, wir hassen ihn sogar. Wir ignorieren ihn, wir erklären ihn für tot und wir kümmern uns nicht darum, was er denkt. Wir machen unser eigenes Ding. Und das führt zu einem Schaden. Und dieser Schaden hat einen Preis. Und dieser Preis muss bezahlt werden. Und diesen Preis zahlt Jesus an diesem Kreuz. Er nimmt auf sich, was da an Schaden passiert ist, an Misstrauen, an Schuld, an Verachtung, an Unterstellung. Er nimmt es auf sich und er zahlt diesen Preis. Und Timothy Keller sagt, dass am Kreuz gibt es zwei Perspektiven auf unser Leben. Das Kreuz wirft zwei Perspektiven auf unser Leben. Wir sehen zum einen, dass es so schlimm um uns steht, um diese Beziehung zwischen Gott und uns, dass Jesus sterben musste und dass das dieser brutale Tod ist und es ist wirklich schlimm. Und es ist schlimmer, als wir befürchten. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Liebe Gottes noch viel tiefer ist als alles Schlimme, als all die Schuld, als all das, was da liegen geblieben ist. Die Liebe Gottes ist noch tiefer. Und sie ist tief und stark genug, diesen Weg zu gehen. Und wir sind noch tiefer geliebt, noch tiefer vermisst und erwartet bei Gott, als wir uns das zu hoffen wagen. Als wir uns das in unseren kühnsten Träumen vorstellen könnten. Diese zwei Wirklichkeiten zeigt uns das Kreuz. Das ist diese Ambivalenz dieses Kreuzes, diese Erhöhung, dieses brutale, schlimme Kreuz, was uns zeigt, wozu Menschen fähig sind und was nötig ist. Und gleichzeitig diese Schönheit, dass Jesus jeden Preis zahlt, um uns bei sich zu haben, um diese Beziehung wiederherzustellen, um uns nicht aufzugeben, uns kleine, geliebte, anstrengende, zu vielen bösen, fähige Menschen, auch zu vielen guten, fähigen. Menschen, die von Gott vermisst werden, Menschen, die er nicht aufgibt, ja, Menschen, die ihn vergessen haben, die ihn vielleicht für tot halten, nichts erwarten, aber Gott gibt sie nicht auf und er sucht sie und er geht ihnen nach. Deshalb passiert das. Und wozu? Damit, so sagt es Jesus, alle, die glauben, in ihm, dem Menschensohn, ewiges Leben haben. Allen, die glauben, die Jesus glauben, die ihm vertrauen, die sagen, Jesus, ich glaube dir. Ich vertraue deiner Einschätzung. Ich vertraue darauf, dass es nötig war. Es musste passieren. Wenn ich ehrlich bin und mein Leben anschaue und diese Welt anschaue, dann sehe ich, dass offensichtlich etwas sehr Brutales nötig war, um diese häufig brutale Welt zu erlösen, zu verändern, zu versöhnen, zu erneuern. Die Glauben sind die, die es nicht besser wissen als Jesus, die nicht sagen, ja, aber es wäre doch auch irgendwie anders gegangen, offensichtlich nicht. Die, die glauben, sind die, die sich gefallen lassen, was Jesus tut, die es sich gefallen lassen für ihr eigenes Leben, die sich von ihm beschenken lassen. Und ja, Glaube ist auch ein Geschenk. Es ist nichts, was ich mir vornehme, ab morgen glaube ich. Nein, Glaube ist etwas, das Gott mir schenkt, das Gott mir die Augen öffnet für genau diese Wirklichkeit. Mein Beitrag besteht darin, Gott darum zu bitten und zu sagen, Jesus, ich möchte glauben. Ich möchte die Welt mit deinen Augen sehen. Ich möchte sehen, was du siehst. Den tiefen Schaden, meinen Anteil daran, meine eigene Verstrickung darin, meine eigene Schuld. Und ich möchte diese tiefe Liebe sehen, mit der du die Welt anschaust, mit der du mein Leben anschaust. Hilf mir, die Welt aus deinen Augen zu sehen, aus deinem Blick, mit deinen Augen. Also die, die glauben, die, die Jesus vertrauen, die, die sich ihm anvertrauen, die werden ewiges Leben haben. Ein Leben, das außerhalb von mir selber liegt. Ein Leben, das ich nicht herstellen muss, das ich nicht beschützen muss oder irgendwie verteidigen muss. Ein Leben, das viel größer ist, viel älter als ich. Ein Leben, das unzerstörbar ist. Ein Leben, das selbst der Tod nicht zerstören kann. Es ist ein Leben in Gottes Nähe. Ein Leben als Gottes Freund, als Gottes Kind. Ein Leben als von Gott geliebter Mensch. Das ist ewiges Leben. Dass Jesus sagt, ich gehe in diese Welt, den Weg, den ich gehen muss. Ich zahle, was es kostet. Ich gehe letztlich an den Ort, der für euch bestimmt ist. Und ich biete euch meinen Ort an. Meine Liebe zum Vater, dass ich der Sohn des Vaters bin, ein Kind Gottes, zur Familie Gottes gehöre, weiß, wo ich zu Hause bin, weiß, wer mich liebt, weiß, wer sich um mich kümmert. Das biete ich euch an. Das schenke ich euch. Dazu lade ich euch ein. Das ist das, was Jesus uns schenkt. Das ist ewiges Leben. Das er tauscht und sagt, ich nehme euren Platz, ihr bekommt meinen. Und diese Karwoche, die jetzt beginnt, die vor uns liegt, ist auch unabhängig von Corona eine wirklich besondere Woche. Eine Woche, in der wir nochmal ganz besonders und intensiv uns das vor Augen führen, uns darauf konzentrieren und mal besinnen, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Dass wir uns darauf einlassen, zu sehen, was es ihn gekostet hat. Und was er bereit ist zu zahlen für uns. Was er bereit ist zu investieren, weil er sich sehnt nach uns. Und weil wir es ihm wert sind. Weil er sagt, egal wie hoch der Preis ist, ich investiere den Preis, ich zahle den Preis, ich nehme es auf mich. Und ich wünsche uns und ich ermutige euch. Ich denke, dass viele von euch, von uns, in dieser Woche ein bisschen mehr Zeit haben als sonst. Und ich bitte alle, die die Zeit haben diese Woche, mehr Zeit als sonst, diese Zeit zu nutzen. Nehmt euch Zeit, in den Evangelien nachzulesen, was diese vier Autoren, die das Leben von Jesus aufgeschrieben haben, über diese Tage berichten. Lest es nach. Lasst es euch zu Herzen gehen. Sprecht mit Jesus darüber. Sprecht miteinander darüber. Erzählt euch, was es euch bedeutet, was ihr versteht und was ihr nicht versteht. Und lasst es an euer Herz ran. Und bittet Jesus, dass er euch Glauben schenkt. Dass er euch hilft, die Welt aus seiner Perspektive zu sehen. Die Welt mit seinen Augen zu sehen. Die Tiefe der Schuld, die Schwere dieser Last, die Tiefe und Weite seiner Liebe, seiner Sehnsucht. Beides zu verstehen, beides zusammenzuhalten, beides zu entdecken in diesem Kreuz. Denn der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die glauben, in ihm ewiges Leben haben. Ich möchte schließen mit einem Text aus dem Gesangbuch. Das Lied Nummer 91, es heißt, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Dieser Text bringt diese Ambivalenz schön auf den Punkt. Und ich möchte damit schließen. Wer mag, kann die Augen schließen und diesen Text auf sich wirken lassen. Es ist ein Gebet. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, an unserer Stadt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen. Welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! Sinne ich ihm nach, so zagen meine Kräfte. Mein Herz erbebt, ich sehe und ich empfinde den Fluch der Sünde. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist dir lieb und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Sehe ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei es doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst danieder. Es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder. Lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Da du dich selbst für mich dahingegeben, wie könnte ich noch nach meinem Willen leben? Und nicht viel mehr, weil ich dir angehöre zu deiner Ehre. Und wenn Gottes Volk sich aufmachen will diese Woche, mit Jesus unterwegs, in dieser Karwoche, auf dem Weg nach Karfreitag, auf dem Weg nach Ostern, dann ruft Gottes Volk